Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Zugehört. Mein Name ist Johannes Appel vom OER-Info-Team und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wollen heute über eine Studie sprechen, die vor kurzem erschienen ist und in der es um den Zusammenhang von Open Educational Resources bzw. Open Educational Practices mit Lernerfolg geht. Doch dazu gleich mehr. Denn zunächst würde ich gerne unsere beiden Gäste vorstellen, die wir heute hier haben. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Das ist einmal Dr. Magdalena Spaude, Projektkoordinatorin für offene Bildungsmaterialien und das Netzwerk Orca NRW an der Universität zu Köln. Hallo Magda, grüß dich.
Hallo, schön hier zu sein.
Und Professor Daniel Otto, Professor für E-Learning und digitale Lehre an der Europäischen Hochschule für Innovation und Perspektive in Backnang. Hallo Daniel.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Ja, gerne. Schön, dass ihr da seid. Und vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die euch noch nicht kennen, wäre es vielleicht ganz schön, wenn ihr noch kurz eine Kleinigkeit zu euch sagen könnt, euch kurz vorstellen könnt und vielleicht auch was dazu sagen könnt, was euch überhaupt mit dem Thema OER, OEP und mit der Studie verbindet. Magda, magst du anfangen?
Ja, sehr gerne. Also, wie du schon sagtest, Johannes, ich bin aktuell an der Universität zu Köln im Prorektorat für Lehre und Studium tätig, als eine sogenannte Orca-NRW-Netzwerkstelle. Das kann ich ja ganz kurz erläutern, was das ist. Das Land Nordrhein-Westfalen hat eine Landesplattform für OER-Hochschulmaterialien errichtet namens Orca-NRW. Und zusätzlich gibt es an jeder öffentlich-rechtlichen Hochschule in Nordrhein-Westfalen OER-Beraterinnen, die eben Lehrende beraten, unterstützen in der Produktion und Nutzung von OER. Und wie gesagt, diese OER können dann auf der Orca-NRW-Plattform eingestellt werden. Ich hatte aber auch schon vorher was mit OER zu tun, nämlich im Projekt OER-Info. Da war ich am Deutschen Institut für Erwachsenenbildung tätig und ja, habe so etwas wie OER-Aufklärungsarbeit im Bildungsbereich Erwachsenenbildung gemacht. Da habe ich auch das Glück gehabt, Daniel kennenzulernen. Das so aus der Ecke kennen wir uns. Und ansonsten war, das ist jetzt auch der Zusammenhang auch zu der Studie, über die wir gleich reden werden, meine Doktorarbeit war empirisch quantitativ. Das heißt, ich habe den Sachverhalt mit statistischen Methoden untersucht. Und das ist ja auch die Anlage der Studie, über die wir reden werden. Ja, so viel vielleicht zu meiner Person. Daniel?
Ja, ich übernehme dann mal. Okay, den Conflict of Interest hast du schon erwähnt. Also wir kennen uns, falls wir ja immer gleicher Meinung sind. Dann hat das aber nichts damit zu tun, dass wir uns persönlich mögen, sondern das hat dann rein fachliche Gründe. Ja, genau. Also ich fange mal am Ende an. Ich bin, wie gesagt, momentan Professor für E-Learning und digitale Lehre an der Hochschule, Abkürzung EHIP. Wie das immer so ist, bevor es dann zur Professur reicht, muss man eine ganze Menge von verschiedener Station durchlaufen. Und ich habe mal vor langer Zeit angefangen, 2009 war es, glaube ich, an der Fernuni Hagen zu arbeiten, ziemlich lange Zeit, habe mich da vor allem so mit allen Fragen rund ums digitale Lernen und Lernen beschäftigt, mit der Fernlehre, mit der Gestaltung von verschiedenen Bildungsarrangements, war dann kurzfristig an der Fachhochschule Kiel, jetzt muss ich mir überlegen, für eine relativ kurze Zeit und bin dann ans Learning Lab gekommen, das war dann, glaube ich, 2018. Und da habe ich mich dann ein Projekt bekommen, ein Forschungsprojekt, und das war das Projekt OER Info Teil 2, Part 2, aus dem ja auch die OER Info Stelle dann entstanden ist, also aus den beiden Projekten, ne, OER Info 1 und OER Info 2. Ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe da auch unter anderem mit Magda zusammengearbeitet, mit Susanne Grimm, die jetzt bei OER Info ist zusammengearbeitet. Also man kennt sich ja untereinander, weil die OER Community, das werden jetzt die Zuhörer dann auch wissen, ist ja überschaubar noch, nicht mehr so überschaubar, wie sie früher mal war, aber immer überschaubar. Genau, der eine kennt den anderen. Und genau, dann habe ich das Folgeprojekt dann als Forschungsgruppenleiter dann betreut. Das war EDUARC, da ging es um die Gestaltung von vernetzten Bildungsinfrastrukturen. Das war auch zusammen mit dem DIPF hier, der nächste Konflikt of Interest mit dem DIPF zusammen. also DIW, glaube ich, also ein ganz Projekt, wo es eben darum ging, die Vernetzung von den verschiedenen OER-Portalen zu erreichen. Genau, dann war ich kurzfristig mal oder ein Semester mal Vertretungsprofessor an der Universität Oldenburg, dann anschließend Professor für Didaktik an der Hamburger Fernhochschule und jetzt bin ich seit Mai letztes Jahr dann eben an der EHEB, genau. Und genau, die Projekte, die ich erwähnt habe, qualifizieren mich schon so ein bisschen vielleicht für das Thema OER. Ich habe dann eben auch verschiedene kleinere Forschungsprojekte da unter anderem gemacht. Jetzt bin ich dem Thema OER nicht mehr durch Projekte verbunden, aber natürlich immer noch so durch meine Forschung, durch meine Forschungsinteressen. Und wir sind da gerade auch bei verschiedenen Sachen, die wir da gerne in dem Bereich noch machen wollen. Also das Thema interessiert mich nach wie vor und dem bin ich doch in Forschung und auch mit meinen sonstigen Überzeugungen eng verbunden.
Ja, wow. Vielen Dank an euch beide. Da scheint es ja so, dass wir ganz zufällig die zwei richtigen Leute für das Thema hier sitzen haben, wenn man das so hört. Und ich glaube, da kündigt sich schon fast eine Biografiefolge an über euch beide, wenn ich das so höre. Aber das ist nur kleine Bemerkung am Rande. Ja, super. Dann verbindet euch ja echt viel mit dem Thema und natürlich die Verbindung dazwischen. Conflict of Interest, sagte Daniel. Aber natürlich ist es ja auch eine Community, die sich schon länger kennt und an verschiedenen Stellen zusammenarbeitet. Und das bezieht sich auch so ein bisschen auf die wissenschaftliche Studie, die wir jetzt heute hier behandeln wollen, über die wir reden wollen und von wem die kommt und was die behandelt. Vielleicht zum Einstieg erstmal so ein paar Key Facts oder so ein paar allgemeine Infos dazu, worüber wir heute überhaupt sprechen. Die Infos dazu packen wir natürlich auch noch in die Shownotes, so dass ihr da direkt den Link zur Publikation habt und das selbst nochmal nachlesen und nachschauen könnt. Es geht um die Studie Are Open Educational Resources and Practices Effective in Improving Learning Achievement? A Meta-Analysis and Research Synthesis. Das ist eine Meta-Analyse von insgesamt 14 AutorInnen aus Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien. Ahmed Tlili und andere, unter anderem dabei auch David Wiley, den man kennt aus dem Open-Content-Bereich, für seine 5R-Freiheiten, die ja allgemein auch bekannt sind im OER-Bereich. Und andere Leute eben auch, die dafür bekannt sind, im OER-Bereich gearbeitet zu haben. Und man kann das schon so sagen, dass das allesamt OER-FürsprecherInnen sind, ne? Das haben wir schon so festgestellt. Und die haben eben eine Meta-Analyse gemacht. Die Studie ist erschienen am 13. Oktober im International Journal of Educational Technology in Higher Education. Es geht also um Hochschulbildung. Und in dieser Meta-Analyse werden 25 verschiedene empirische Studien mit quantitativer Ausrichtung zusammengefasst und verglichen. Die Studien decken insgesamt etwas über gut 100.000 Probandinnen ab und wurden im Zeitraum zwischen 2012 und 2023 publiziert. Man hat sich also so einen 10-Jahres-Zeitraum rausgegriffen und hat bestimmte Kriterien angelegt an die auszuwählenden Studien. Es wurden bestimmte Kriterien definiert, was für eine Art Studie das sein soll. Sie sollte empirisch sein, quantitativ sein. Sie sollte sich mit dem Thema Open Educational Resources und Practices beschäftigen. Sie sollte auf Englisch sein, sie sollte statistische Kennwerte berichten. Das sind so Grundbedingungen dafür, dass die Studien mit einbezogen wurden in diese Meta-Analyse und die wurden systematisch miteinander verglichen, methodisch sozusagen. Und es wurde versucht, die Frage zu beantworten, ob eben OER oder OEP Effekte haben auf den Lernerfolg von Lernenden. Das vielleicht erstmal so zu den Grunddaten der Studie. Ihr könnt es ja gerne jetzt noch ergänzen. Wir fanden das Thema sehr interessant und nicht nur wir, sondern wie wir gesehen haben, wurde auch an verschiedenen Stellen darüber diskutiert. Und heute würden wir gerne mit euch darüber reden, wie ihr die Studie so einordnet, was ihr daran interessant fandet. Und da wäre jetzt schon gleich die erste Frage an euch. Was ist eure Meinung? Was zeichnet eurer Meinung nach die Studie überhaupt erstmal aus von ihrer Anlage her, von ihrer Forschungsfrage und von ihrer methodischen Anlage her?
Ja, ich kann da gerne ein bisschen was zu sagen. Magda kann dann sicherlich vielleicht nochmal genau auf die Methodik eingehen. Ich finde, du hast die Studie jetzt auch schon so relativ umfassend vorgestellt. Das finde ich ja eigentlich super. Da muss ich da gar nicht mehr so viel zu erläutern. 2012 übrigens nur ist natürlich das Startdatum für die Untersuchung, weil da der Begriff dann geprägt wurde, ne? Also vorher gab es ja den Begriff, oh ja, in dem Sinne gar nicht. Das ist vielleicht noch, aber das werden die Zuhörer oder die Zuhörenden sicherlich auch wissen. Also das ist dann halt das Startdatum. Ja, es ist, also wir haben vorhin schon darüber diskutiert, ist es jetzt die erste Meta-Analyse? Es gibt schon auch eine Art andere Meta-Analysen, aber also Meta-Analysen ist ja im Grunde genommen nochmal aus einer übergeordneten Perspektive eine Analyse eines Themas, hat sicherlich gewisse Voraussetzungen, mal ganz banal gesagt, denn bevor man eine Meta-Analyse machen kann, braucht man eben auch andere Analysen, auf denen man aufbauen kann. Also es steht und fällt natürlich mit den Analysen, die man da zur Verfügung hat. Und man kann eben sagen, dass mittlerweile das Feld von OER schon eben so weit differenziert ist und so viele Forschungsanstrengungen auch unternommen wurden weltweit, dass es sich eben lohnt, auch aufgrund der 120.000, hast du gerade gesagt, eingeschlossenen Teilnehmern an diesen Studien lohnt, so eine Meta-Analyse eben zu machen. Und man kann die Ergebnisse eben nochmal auf eine höhere Ebene aggregieren, indem man versucht, eben verschiedene Studien zusammenzuziehen und dann eben eine Effektstärke, wie das bei den Meta-Analysen heißt, also eine Effektstärke zu berechnen und zu schauen, wie hoch ist eigentlich zusammengenommen bei diesen Studien die Effektstärke, wenn ich gucke, können OER und eben auch OEP, das ist auch Teil der Studie, können die eben die Lernleistung erhöhen. Und dafür muss man den Autoren, du hast ja gerade eben angesprochen, also eine Vielzahl von Autoren, die da mitgemacht haben, die sicherlich auch unverdächtig sind, dass sie versuchen wollen, irgendwie OER zu diskreditieren, sondern im Gegenteil, das sind halt da wirklich auch Pioniere mit dabei. Die haben sich das eben angeschaut und dafür muss man den Autoren, AutorInnen und dann eben auch erstmal Respekt aussprechen. Das ist eine Meta-Analyse. Ich meine, Magda hat gerade gesagt, sie hat da quantitativ gearbeitet in ihrer Doktorarbeit. Das ist ein irrer Aufwand. Ne? Man muss die Studien lesen, man muss die Studien aussortieren, man muss sie auch erstmal finden. Also das wird im Paper auch sehr schön und methodisch sehr dezidiert eben geschrieben. Und ich denke, das ist für die OER-Community, gerade auch für die Forschung, ist das eben eine sehr, sehr wichtige Studie und dementsprechend verdient sie auf jeden Fall auch, sag ich mal, Respekt und vielleicht unsere Aufmerksamkeit. Aber jetzt kann Magda ja gerne nochmal vielleicht genaueres sagen zur Methodik und vielleicht auch zu, vielleicht zu guten und schlechten Sachen, die da bei der Studie eben rausgekommen sind und vielleicht auch methodisch nochmal erwähnenswert sind.
Ja, also du hast das ja schon wunderbar eingebettet, Daniel. Dankeschön und auch dir, Johannes, für die Hard Facts, die du da schon genannt hast. Grundsätzlich fand ich, wenn man diese Studie liest, dann ist sie eben sehr klar aufgebaut. Es wird ins Thema wie üblich eingeführt. Es werden klare Fragestellungen formuliert. Es wird die Methode, wie untersucht wurde, ausführlich vorgestellt. Und entsprechend wird die Methode dann durchgeführt. Die Ergebnisse werden zahlenmäßig vorgestellt und dann wird anschließend textlich Schlüsse daraus gezogen und die Ergebnisse interpretiert. Also sie ist auf jeden Fall straight. Man kann sie sehr gut lesen. Und ich finde, das ist letzten Endes auch das, was Daniel gesagt hat, der Verdienst der Studie ist die irre Arbeit, die dahinter steht, die auch in dem Methodenteil beschrieben ist, ja, wie man relevante Studien für seine Fragestellung erstmal herausfindet und ist dann letzten Endes, ich sage jetzt mal, ein bisschen schade, dass es nur 25 Studien dann letzten Endes halt geworden sind. Aber methodisch ist das eben klar dargelegt, wie da vorgegangen wurde. Und das ist ja immer das Wichtigste, ne, in wissenschaftlicher Forschung, seine Methoden vorzustellen und transparent zu begründen, warum man sich für diese Methode und nicht für eine andere entschieden hat. Was ich natürlich auch ganz toll finde, das muss man vielleicht dazu sagen, diese statistische Kenngröße, diese Effektstärken, die da berechnet, also die da vorgestellt werden, das haben die AutorInnen dieser Studie ja nicht irgendwie nur dann, ich sage jetzt mal, zusammengeschrieben, sondern die wurden ja auch von ihnen berechnet. Also die mussten ja halt vorher also Studien herausfinden, die genügend statistische Daten geliefert haben, um überhaupt diese Effektstärken als Indikator für Bedeutsamkeit der Ergebnisse, um die überhaupt herauszufinden. Also das ist auch eben ganz hervorzuheben an dieser Studie. Ja, und was ich persönlich jetzt sehr spannend fand, waren auch die Angabe der Konfidenzintervalle für die Effektstärken. Und ist diese Effektstärke, die da rausgekommen ist, das eher zufällig? Oder ne, und wo liegt sie halt wirklich? Ist es zufällig auf der positiven Seite, also dass es einen positiven Effekt, dass OER einen positiven Effekt auf den Lernerfolg hat oder einen negativen? Und die Konfidenzintervalle zeigen einem, okay, wo bewege ich mich? Ist es sehr wahrscheinlich, dass es negativ ist oder positiv ist? Und das finde ich auch sehr gelungen an dieser Studie. Was ich persönlich nicht gemacht hätte oder es zumindest expliziter verbalisiert hätte, wäre, dass ich ein paar, nenne das Ausreißer genannt hätte. Ne? Also es wurde eine Studie aufgenommen, eine einzige aus dem Bildungsbereich Weiterbildung. Ne? Die meisten Studien sind Nordamerika, Bachelor-Studiengänge. So, und es gibt eine einzige, die aus der beruflichen Weiterbildung kommt und die hat auch einen vergleichsweise extreme Effektstärke. Da hätte ich mich dann gefragt, so schließe ich das in meine Analyse ein? Man hätte es ja einfach berichten können und in die Analyse nicht aufnehmen müssen, weil kann sein, dass das dann die Ergebnisse irgendwie verzerrt. Aber also das können wir auch gerne gleich dann halt noch diskutieren, welche Einflüsse das halt auf die Studie halt hat oder nicht.
Ja, ja. Ja, Daniel, du hast noch eine Anmerkung?
Genau, ich hebe hier schon mal die Hand. Ich wollte nur noch ergänzen, Magda, das ist schon gut gesagt, dass man sich natürlich wundern kann, das hast du ja eben auch gesagt, Magda, warum findet man nur 25 Studien? Ne? Also wenn man sagt 2012, 21 Jahre, 25 Studien weltweit, also auch Englisch, muss man auch sagen. Es ging nur um englischsprachige Studien. Also jetzt mag natürlich sein, dass in anderen Sprachen noch Studien existieren. Die waren jetzt aber gar nicht Teil dieser Meta-Analyse, konnten dann dementsprechend auch gar nicht gefunden werden. Man muss dann halt auch sehen, dass ja nur Studien einbezogen werden können, die eben auch selber eine Effektstärke messen, wie du gesagt hast, man eben auch berechnet werden kann. Also das heißt, so qualitative Sachen, wie zum Beispiel jetzt vielleicht Interviews, Befragungen oder so, das fällt im Grunde genommen alles raus. Das heißt, das kann nicht in die Meta-Analyse mit einbezogen werden. Man muss auch sagen, dass gerade am Anfang der OER-Forschung, also ich darf das sagen, weil wir mal tatsächlich ein Systematic Mapping zu dem Thema gemacht haben und uns die empirischen Studien auch mal so ein bisschen angeguckt und kategorisiert haben. Also gerade am Anfang gibt's halt eben wenig wirklich quantitative Studien, die wir jetzt in so eine Meta-Analyse mit einbeziehen können. Also am Anfang waren es eben hauptsächlich so Befragungen, ne? Also so ging es um Awareness von OER, Nutzung von OER. Das sind halt eine ganz andere Art von Studien. Und es braucht eben tatsächlich so ein quasi experimentelles Design, heißt das. Ne? Also man muss um so eine Effektstärke zu erheben, muss man ja eine Vergleichbarkeit schaffen zwischen zwei Ausgangssituationen, die im Grunde genommen völlig gleich sind. Also ja, das kann man natürlich in Bildungswissenschaften immer nur bedingt herstellen, aber die müssen relativ ähnlich sein. Das kommt ja erst aus der medizinischen Forschung. Und dann gibt es eben eine Intervention, das ist in dem Fall die OER und die OEP. Und dann wird eben geguckt, wie hoch ist denn der Effekt dieser Intervention? Ne? Also wenn ich jetzt statt dem normalen Setting als Setting nehme, das exakt gleich ist, aber ich packe noch OER mit rein, passiert dann irgendwas, ne? Also ändert sich dann irgendwas, negativ oder positiv. Und das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, damit man so ein bisschen auch die Repräsentativität der Studie und den Gehalt vielleicht so ein bisschen besser einordnen kann.
Also kann man vielleicht zusammenfassen, es ist ein wissenschaftlich eigentlich recht voraussetzungsreiches Vorhaben, so eine Meta-Analyse zu machen. Das ist sehr aufwendig, es ist methodisch recht schwierig. Das Ganze stellt bestimmte Vorbedingungen an die Studien, die man überhaupt einbezieht, damit man auch was rausbekommt, was auf seriöser Grundlage ist und dass es auch aussagekräftig ist. Und insofern ist das schon mal ein Verdienst der Autorinnen, dass sie sich ja, dieser Aufgabe gestellt haben und so eine Meta-Analyse gemacht haben. Vielleicht, bevor wir dann zu den Ergebnissen kommen, was ja eigentlich so mit das Interessanteste daran ist, vielleicht noch mal kurz zur Einordnung. Was bedeutet denn eigentlich Lernleistung jetzt? Wie wurde das denn ja gemessen oder was bedeutet das denn? Was wurde denn da untersucht? Könnt ihr das vielleicht für unsere Zuhörerinnen noch mal ganz kurz sagen? Es geht ja um den Zusammenhang von OER oder OEP und Lernleistung. Was bedeutet das konkret?
Also das hängt natürlich davon ab, was in diesen Studien, diese 25 Studien, an Daten erhoben wurde. Da müsste man in jede einzelne dieser Studien reinschauen. Muss ich zugeben, aber ich hoffe, das verzeiht ihr mir alle, nicht in alle 25 Studien reingeschaut.
Unverzeihlich, unverzeihlich.
Aber in die ich reingeguckt habe und das, was üblicherweise auch in solchen Fällen gemacht wird, das sind Noten. Examens, also Prüfungsnoten, was weiß ich, Zwischenprüfungsnoten im Semester, Endnoten im Semester oder Gesamtkursnoten. Das ist letzten Endes das gemacht, was eben als Learning Outcome gemessen wird.
Das war sozusagen die Zielgröße und man hat dann eben verglichen, wurden offene Materialien oder offene pädagogische Practices sozusagen angewendet.
Genau, man kann vielleicht noch dazu sagen, es muss halt was sein, was sich in Zahlen ausdrücken lassen kann, mal so ganz banal gesagt. Also wenn du jetzt zum Beispiel den Spaß erheben willst, den die vielleicht hatten bei der Durchführung der Klausuren, dann ist das halt kein Indikator, den man jetzt in die Meta-Analyse mit einbeziehen kann. Ne? Das ist sicherlich auch interessant, aber da müsste man auch Spaß irgendwie operationalisieren, ja. Spaß von 1 bis 10 oder so, weiß ich nicht genau.
Also die Lautstärke beim Lachen während der Klausur.
Ja. Naja, also Lernfreude wird ja untersucht, ne, in der Unterrichtsforschung, aber das ist ein anderes Thema. Ich finde, wir haben jetzt, glaube ich, ein ganz gutes Bild davon, was das für eine Studie ist und wie die angelegt ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, und das brennt vielleicht auch den meisten unter den Nägeln, was ist denn jetzt eigentlich rausgekommen? Weil jetzt hat man sich die ganze Mühe gemacht, das ist total komplex und es ist ja vielleicht auch eine Frage, die viele interessiert. Was ist rausgekommen? Gibt es da einen Zusammenhang?
Letztendlich kann man es jetzt mal ganz platt sagen, dass es eigentlich keinen wirklichen Effekt von OER und OEP auf die Lernleistung gibt. Ne? Also klar, es sind so ein paar, wie Magda schon erwähnt hat, es gibt so ein paar Ausschläge nach oben und nach unten. Also man findet da manchmal mal einen moderaten, negativen, moderaten, positiven Effekt. Das ist halt auch die Gefahr, wenn man eben so ein relativ kleines Sample hat, auch das hast du ja schon gesagt, Magda, dann können einzelne Studien eben mehr Verzerrungen anstellen, als wenn das Sample jetzt riesig wäre. Da hätten wir jetzt ein N von 500 Studien, dann ist die Verzerrung durch eine einzelne Studie eben schon wesentlich geringer, ne? Und das ist dann weniger Anfälligkeit. Also vielleicht kennen die Zuhörenden ja die HETI-Studie, ne? Das ist ja so die bekannteste Studie, das ist dann tatsächlich die Meta-Meta-Analyse, also da geht es dann nochmal ein Level höher und dann hat man irgendwann so viele Studien, dass die Verzerrung so ein bisschen geringer wird, ne? Und hier ist sie dann eben sehr groß. Genau, also man kann eben keinen Effekt, um da auch nochmal zurückzukommen, keinen Effekt auf die Lernleistung durch OEP und OER beobachten oder attestieren. Ich finde, die Autoren, das hast du ja auch schon gesagt, Magda, sind eben auch sehr transparent und sehr kritisch, was die Diskussion ihrer Ergebnisse angeht, auch was die Einschränkung vielleicht angeht und dass wir die jetzt im Detail klären. Also man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie nicht sehr reflektiert sind, was die Ergebnisse angeht. Ich meine, wir können vielleicht jetzt im nächsten Schritt diskutieren, ob das jetzt ein überraschendes Ergebnis ist oder ein nicht überraschendes Ergebnis ist, das dann vielleicht auch die Zuhörenden interessieren. Also warum ist es für uns jetzt vielleicht kein überraschendes Ergebnis? Vielleicht die Zuhörenden können sich das auch fragen. Ich meine, ich weiß auch nicht, ob irgendjemand das vielleicht erwartet hätte. Du hast ja gerade selber angesprochen, Johannes, ne, dass das vielleicht auch so ein bisschen Unruhe gestiftet hat, sage ich mal, in der Community, die das diskutiert hat. Ich selber habe auch so ein paar Twitter oder jetzt X Feeds gelesen, die finde ich auch ganz interessant waren, wo dann eben verschiedene Argumente angeführt wurden. Ja, also ich weiß nicht, Magda, ob du da was zu sagen willst. Ich könnte uns auch weiterreden, aber ich will jetzt hier nicht den ganzen Podcast füllen.
Nein, nein, alles gut. Ergebnis überraschend oder nicht, dass wir das aufgreifen, mache ich sehr gerne. Nein, das Ergebnis ist ganz und gar nicht überraschend. Ich werde jetzt mal ein bisschen plakativer. Im Prinzip hat man ja untersucht, ob der urheberrechtliche Status eines Lehrmaterials Lernerfolg produziert oder bewirkt. Und wenn man das auf die Spitze treiben möchte, müsste man sagen, also wenn es so wäre, dass der urheberrechtliche Status, nämlich der offenen Lizenzierung in diesem Fall, positive Effekte auf den Lernerfolg hat, dann hätten wir in Deutschland kein Problem mehr mit PISA-Ergebnissen, weil wir müssten einfach nur in den Schulen alle Lehrbücher unter eine Creative Commons Lizenz und damit als OER veröffentlichen und zur Verfügung stellen und müssten dann erwarten, schwupps, der Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler wird dadurch gesteigert. Und ich finde, das kann man sich von der Logik her schon denken, nein, der urheberrechtliche Status kann nicht mit Erfolg beim Lernen in einem Fach zu tun haben. Deshalb ist das Ergebnis nicht überraschend, aber das muss man dazu sagen, diese Studie ist dennoch ja wertvoll, weil so, ich sage jetzt mal, Bauchgefühl, Überlegungen, ja, das wird schon so sein, das sagt mir mein Bauchgefühl, das ist ja nicht wissenschaftlich. Ja. So, das heißt, ich habe eine Vermutung oder ein Bauchgefühl oder wie auch immer und muss das halt bestätigen. Und diese Studie bestätigt das ja letzten Endes, dass diese Überlegung, dass ein urheberrechtlicher Status ja keine Auswirkung auf Lernerfolg haben kann, dass das auch tatsächlich so ist.
Ja, das ist ja durchaus ein spannendes Ergebnis, ne? Also das ist ja die Forschungsfrage oder der Titel der Studie verspricht ja erstmal oder weckt viel Interesse. Man denkt, oh, was kommt da jetzt raus? Und dann kommt ja eigentlich nichts raus, ne? Also es kommt ja eigentlich raus, dass es einen, wie wird es gesagt, vernachlässigbaren Zusammenhang oder Effekt gibt. Wie du das jetzt auch schon beschreibst, ist es vielleicht auch ein Stück weit erwartbar gewesen. Das sagen jetzt natürlich Leute, die sich jahrelang intensiv damit beschäftigt haben, hier am Tisch, und vielleicht gibt es aber auch manche, die sich, und das hat man so in der Diskussion auch ein bisschen gesehen, gefragt haben, ja, aber was bringen denn OER dann überhaupt? Wird in der Studie irgendwas angesprochen oder was darüber gesagt oder diskutiert, wo die eigentlichen Effekte liegen oder was man, wie man die Sache vielleicht anders angehen müsste, um andere Ergebnisse rauszukriegen?
Ja, also ich würde auch sagen, nochmal zu dem, was Magda auch gesagt hat, ergänzen, in der Wissenschaft muss man gewisse Beweise eben auch führen, ne? Man muss halt eine gewisse evidenzbasierte Grundlage eben schaffen. Das ist in der Wissenschaft, glaube ich, sehr wichtig. Das kann eben auch eine Grundlage sein. Es geht ja hier auch um Forschungssynthesen. Das kann eben auch eine Grundlage sein für die weitere Forschung. Und es ist eben auch ein Hinweis, würde ich sagen, auch mit Einschränkungen zwar, aber ein Hinweis, dass man sich mit gewissen Thematiken vielleicht nicht unbedingt mehr beschäftigen sollte in der Forschung. Ja, also die Legitimation von OER oder für die Förderung von OER kann nicht sein, dass man damit jetzt besser lernen kann. Ne? Und das ist ja eigentlich eine Erkenntnis, die wir auch schon aus anderen Bereichen der Bildungsforschung haben. Das haben wir auch im Kontext vom digitalen Lehren und Lernen auch häufig diskutiert. Auch da geht es eben darum, nicht zu sagen, man kann dann besser lernen, das ist halt ein anderes Lernen. Und auch mit OER ist es eben ein anderes Lernen. Und die Autoren diskutieren eben schon auch sehr fundiert, würde ich sagen, was sind denn dann eben Interventionen, die wir mit OER eben erreichen können? Also was ist vielleicht eine Intervention, die wir machen müssen, um OER eben zu dem vollen Potenzial zu bringen. Und da kann man verschiedene Sachen diskutieren. Also kann man jetzt diskutieren, ob das vielleicht so Elemente sind, wie vielleicht Kollaboration, wie Partizipation. Da geht es auch eben sehr stark ums, also Instructional Design. Da würde man jetzt vielleicht im Deutschen eher so sagen, so das didaktische Design, also das didaktische Setting. Also ich kann mit OER, gerade wenn ich es vielleicht verbinde, also die Zuhörer werden die Konzepte ja kennen, also mit so einer OER-enabled Pedagogy, also diese OER-ermöglichende Pädagogik, also ein Konzept von Wiley, da wird eben gesagt, okay, mit OER kann ich eben bestimmte pädagogische Konzepte durchführen, die ich eben ohne OER nicht durchführen kann. Und das ist zum Beispiel eine ganz spannende Forschung. Die kann man jetzt aber nicht im Rahmen von einer Meta-Analyse, wo man eben Vergleichsstudien hauptsächlich macht, ne, so randomisierte Kontrollstudien macht, das ist eben der falsche Ansatz. Ne? Da müsste man wahrscheinlich eher qualitativ vorgehen. Und ich bin mir sicher, dass viele Zuhörenden eben auch genau solche Erfahrungen haben, weil es ja vermutlich auch viele Lehrende sind, die selber an Hochschulen unterrichten, die wahrscheinlich auch sagen würden, ja klar, ich habe eben Effekt, wenn ich mir überlege, ich habe ein Bildungsanliegen, ein Bildungsproblem und möchte dafür eben eine Lösung entwickeln, dann habe ich mit OER eben ganz andere Möglichkeiten, wie ich vielleicht eine partizipative Didaktik erreichen kann, als ohne OER, ne? Oder was zum Beispiel den Nachhaltigkeitsfaktor angeht, ne? Also kann ich eben Materialien über meinen eigenen Kurs vielleicht hinaus nutzen, kann ich sie anderen bereitstellen. Das sind halt Sachen, die sind natürlich mit so einer Meta-Analyse eben nur ganz schwer zu messen und genau in solche Richtungen muss das eben gehen, denke ich. Und ich glaube, da ist eben auch viel auf dem Weg. Da gibt es eben auch mehr Studien, als in diese Meta-Analyse einfließen können. Und da wird sicherlich die Entwicklung hingehen. Und die Autoren, die, glaube ich, widersprechen dem auch nicht, sondern wollen ja eher dazu beitragen, dass man eben sagt, okay, ja, diese Schiene der Forschung, diese Lernleistung, das ist eigentlich nicht besonders aussichtsreich, sage ich mal. Und wir wissen das eigentlich auch schon von vorherigen Studien. Also ich glaube, Hilton hat da auch so ein paar Studien gemacht, eben zu dieser Frage offene, geschlossene Textbücher. Das ist ja auch so eine Diskussion, die kommt eben so sehr stark aus dem nordamerikanischen Raum, vor allem aus den USA und Kanada. Da haben wir eben so die Herausforderung, dass die Kosten für Lehrbücher immens sind. Also ich kenne das von den ganzen verschiedenen internationalen Konferenzen, wo ich war, da sagen echt Studierende, ja, ich habe mir überlegt, ob ich mein Studium abbrechen oder ich hatte mir überlegt, mein Studium abzubrechen, weil ich die Kosten, die konnte ich gar nicht tragen. Ich hatte nebenbei einen Job, trotzdem konnte ich die Lehrbücher nicht bezahlen. Und dann ist das natürlich eine Frage, wenn du dann eben ein offenes Lehrbuch bekommst, was eben kostenlos ist, dann ist das eben für diesen Bereich eine sehr wichtige Frage, also für diesen geografischen Bereich eine sehr wichtige Frage. Im Deutschen sind jetzt die Kosten eher gering, wobei ich das jetzt auch nicht kleinreden will, aber sind jetzt eben wesentlich geringer, als es dann im nordamerikanischen Raum ist. Und da hat man dann eben auch schon so eine Art Legitimationsforschung gemacht, weil ich meine, auch die Zuhörer werden ja sicher nicht den Vorwurf kennen, ja, oh ja, schlechte Qualität, da gibt es gar keine Kontrolle, bleibt doch immer zurück hinter den Verlagen, ne, die eben so kostenpflichtige Materialien anbieten, die sind ja viel hochwertiger. Und diesen Widerspruch oder diese versteckte Anschuldigung hat man eben versucht, mit diesen Studien aufzulösen, weil man gesagt hat, naja, wenn man das jetzt vergleicht, offene und geschlossene Lehrbücher, da gibt's eigentlich keinen oder einen vernachlässigbaren Unterschied. Ne? Also es bringt ja nichts, wenn du jetzt für 1.000 Euro ein Buch vom Verlag kaufst. Du kannst auch ein offenes Lehrbuch nehmen, jetzt zum Beispiel von dem David Wiley, da mit seinem Lumen zum Beispiel einer Seite, kannst du eben auch sowas nehmen und du wirst nicht schlechter abschneiden, was jetzt die Lernleistung angeht. Ne? Und das aus dem Grund ist sowas natürlich wichtig. Und jetzt hier eben zu schauen auf die Lernleistung ist sicherlich auch wichtig, aber man würde eben wie bei den offenen Textbüchern auch hier sagen, da gibt's keinen Unterschied. Und das ist ja auch schon mal eine Errungenschaft, dass man sagen kann, es gibt keinen Unterschied. Man setzt sich dann eben nicht den Vorwurf aus, dass man sagt, naja, wenn du das machst, dann hast du aber gleich, schleien deine Studierenden gleich viel schlechter ab. Das im Grunde genommen, lass das lieber, kauf lieber die Bücher für Summe X. Und deswegen, glaube ich, ist die Studie auch diesbezüglich nochmal zu würdigen.
Ich wollte halt noch ergänzen bezüglich der Einflussfaktoren, ne, die da in der Studie noch adressiert werden, weil tatsächlich ist es halt so, dass die Studie noch ein paar weitere Hypothesen aufstellt, also Fragen, die da getestet werden, zum Beispiel, ob die Region, aus der die Studien kommen, einen Einfluss hat, sprich Nordamerika versus Asien oder der Bildungsbereich, den ich vorhin schon erwähnt habe, ob das Bachelorstudierende sind oder Erwachsenenbildung. Also das versucht die Studie zu beantworten. Also da werden auch Rechnungen durchgeführt. Aber da muss man sagen, das sind ja zum Teil Einzelfälle. Also da würde ich sagen, das ist überhaupt nicht aussagekräftig, was in der Studie letzten Endes passiert, weil man kann schlecht sagen, ja, in der Erwachsenenbildung oder in der Weiterbildung funktioniert OER besser, nur weil man da eine Studie mit einem extrem hohen positiven Effekt gefunden hat. Ne? Also ne, das versucht jedenfalls diese Metastudie, aber auch aufgrund der Anlage als Metastudie und aufgrund der Schwierigkeit, passende Studien zu finden und dass die nur bei 25 gelandet sind, kann man diese Fragen nicht adressieren, meiner Meinung nach. Und diese Aussagen aus dieser Studie heraus können nicht beantwortet werden. Und ich würde auch sagen, da kann man auch keine Tendenz ablesen. Und was da rauskommt, da kann man tatsächlich interessiert in die Einzelstudien halt gucken.
Ja.
Genau.
Ja, so guter Punkt, da würde ich auch sagen. Ich glaube, das ist dem geschuldet, dass wahrscheinlich das Forscherherz höher schlägt, wenn man all die Daten hat. Ne? Da kann man natürlich verschiedene Sachen rechnen, die dann, wie du eben schön auch gesagt hast, mehr oder weniger sinnvoll sind. Ne? Aber es ist natürlich trotzdem interessant, da noch mal reinzugucken.
Also kann man vielleicht so zusammenfassen, es wurde zwar kein Effekt oder keine Wirkung gefunden, aber das könnte eben daran liegen, dass OER selbst eben gar keine direkte Wirkung auf der Ebene haben können, sondern eben Voraussetzungen schaffen für Lernsettings, die wiederum lernwirksamer sein können. Ne? Also so ein bisschen über Bande gespielt sozusagen. Und das kann man in so einer Meta-Analyse aber nicht festhalten. Deswegen hat man hier diesen Zusammenhang nicht gefunden. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, im Prinzip richtig. Also wenn man sich die Zusammenstellung der zugrunde liegenden Studien anschaut, sieht man, das sind eben, die meisten sind Nordamerika, es sind Bachelorstudiengänge, es sind interaktive Textbücher, wie das da bezeichnet wurde. Und das Setting ist, man hat eine Kohorte genommen und ein Copyright-Buch genommen und deren Ergebnisse am Ende des Semesters in die Analyse eingezogen und dann die nächste Kohorte hat dann mit einem offen lizenzierten Buch gearbeitet. Der wesentliche Unterschied bestand wirklich dann halt eben in der Zugänglichkeit dieser Lehrmaterialien. Es werden zumindest in den Studien, in die ich da halt reingeschaut habe, werden auch keine didaktischen Settings irgendwie, von denen Daniel gesprochen hat, werden da auch nicht beschrieben, so nach dem Motto, ich habe damit Flip Classroom gemacht, weil sich das mit OEP oder OER halt irgendwie gehört. Nee, es ging wirklich nur letzten Endes um diesen Faktor, den Daniel auch schon genannt hat, ja. Im nordamerikanischen Bereich, um die Zugänglichkeit, dass die Studierenden kostenlos an diese Bücher kommen. Das war die Variable, die da hätte einen Einfluss haben sollen, aber logischerweise den halt nicht hat.
Und das ist vielleicht ja auch ein Grund, das ist ja ein Teilergebnis, was vielleicht verwundern mag, dass es ja auch Studien gab, die da gefunden wurden, die einen negativen Zusammenhang gezeigt haben. Also wo im Prinzip, sag mal jetzt mal ein bisschen plakativ runtergebrochen, der Einsatz von OER in Anführungszeichen geschadet hat sogar dem Lernerfolg. Liegt es dann vielleicht auch daran, dass dafür dann andere Faktoren verantwortlich sind, die in den Studien nicht erfasst wurden? Also es werden ja auch ein paar vorgeschlagen. Hier in der Meta-Analyse unter anderem die Qualität der Materialien, die Art des didaktischen Settings, wie ihr schon sagt, die Art und Weise, wie auf die Eigenschaften der Lernenden eingegangen wird. Liegt das dann vielleicht an diesen Begleitfaktoren, die hier aber nicht erfasst wurden?
Ja, ja. Genau. Also wenn ich antworten dürfte, Daniel, und ich hatte ja anfangs erwähnt, dass ich jetzt ja auch als Verdienst der Studie ansehe, dass diese Konfidenzintervalle berechnet wurden. Die habe ich mir halt angeschaut und ich habe in die Studien reingeguckt, die eine ja aussagekräftige Effektstärke hatten, die Effektstärke war dann eben nicht mehr vernachlässigbar. Und ich habe auch eben eine Studie mir angeschaut mit so einer negativen Effektstärke, sprich, wo die Nutzung von OER angeblich hätte einen negativen Effekt auf den Lernerfolg haben sollen. Das ist die Studie von Choi und Carpenter. Ist eine kleine Leseempfehlung für diejenigen, die gerne solche Studien lesen. Ich fand die Studie wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Erstens, in unserer Meta-Studie, über die wir sprechen, wird eine relevante negative Effektstärke berichtet. Schon allein im Abstract dieser zugrunde liegenden Studie von Choi und Carpenter wird genannt, dass sie keinen Zusammenhang gefunden haben, also sie keine Effektstärke gefunden haben. Also laut den Aussagen der ursprünglichen Autorinnen oder Autorinnen, das sind beides Frauen, gab es keinen Unterschied, ob die Kohorten mit einem offenen oder einem Copyright-Buch unterrichtet wurden. Und das Spannende an dieser, ne, also zum Thema so ein bisschen Nachteile von Meta-Analysen, ne? Wir könnten uns überlegen, warum kommt es zu dieser Verzerrung? Warum wird diese Studie als negativ sozusagen dargestellt in der Meta-Analyse und die ursprünglichen Autorinnen sehen das eben ganz anders? Aber das ist ein anderes Thema. Viel spannender an der Studie ist tatsächlich, was da tatsächlich passiert. Und dort wird nämlich berichtet, dass, also da wird das Fach nämlich relevant. Die haben Copyright-Bücher und OER in einem Fach benutzt namens, wie war das? Ergonomics und Human Factors. So, da kann man sich schon denken, Ergonomics und Human Factors ist jetzt vermutlich kein allzu gängiges Fach. Und genau das wird halt gesagt. Die sie konnten für das Semester, für die Kohorte, wo sie eben mit OER unterrichten wollten, keine adäquaten OERs finden. Die haben sich aus den benachbarten Disziplinen wie Psychologie, Wirtschaft, Ingenieurwesen OER zusammengeklaubt, nenne ich das mal. Und haben auch berichtet, dass Studierende da auch verwirrt waren, was aus dem psychologischen Bereich für sie relevant ist und was nicht. Logischerweise können dann solche unabgestimmten Materialien ja eben nicht auf die didaktischen Ziele eines Faches namens Ergonomics und Human Factors eben zugeschnitten sein. Und die Schlussfolgerung eben der Autorinnen aus dieser Studie war, für sie war es trotzdem spannend zu sehen, dass trotz dieser Schwierigkeiten, dass die Verwendung von OER sich nicht negativ auf den Lernerfolg der Studierenden ausgewirkt hat. Die interpretieren das als, naja, dann war die Zugänglichkeit höher und mehr Studierende hatten überhaupt Lehrmaterialien. Daniel hatte das ja halt vorhin erwähnt. Manche kaufen sich einfach dann keine Bücher und sind nur auf ihre Notizen angewiesen. Mhm. Also ja. Das aber vielleicht so, was kann das Problem an OER sein? Es ist quasi nicht das Problem von OER an sich, sondern das Fehlen von OER könnte ein Problem sein.
Ja, verstehe. Da lohnt sich also genauer hinzugucken und da liegt der Teufel, sprich, oder in Anführungszeichen im Detail. Jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, was macht man jetzt mit den Ergebnissen? Ne? Das ist ja bei so einer Meta-Analyse so, dass man sich immer so ein bisschen verspricht, dass da was zusammengefasst und auf den Punkt gebracht oder irgendwie komprimiert wird und dass man da was mitnehmen kann, sozusagen. Was denkt ihr denn, was man, und vielleicht können wir das ein bisschen aufteilen in die beiden Richtungen, Forschung, aber auch Praxis und vielleicht auch Leute, die Strukturarbeit machen. Was ist das, was man so jetzt mitnehmen kann aus dieser Studie? Was sind die Lektionen?
Also vielleicht kann ich mal versuchen, also ich werde da so ein bisschen weiter ausholen und vielleicht so ein bisschen auch auf die Bildung und Forschung allgemein abzielen, dass wir eigentlich, ist ja keine Überraschung, ist, was da rauskommt. Das liegt eben auch daran, dass das eben eine Medienvergleichsstudie ist. Und das ist eigentlich was wir in den Bildungswissenschaften schon seit Jahrzehnten wissen, dass so Medienvergleiche, und das haben schon so Clark und Salomon in den 1980er Jahren gesagt, dass so Medienvergleiche eigentlich nichts bringen. Denn wenn ich das Medium ändere, ne, was Magda eben gesagt, wenn ich sage, ich vergleiche OER ohne OER oder ich vergleiche das Tablet und das Buch. Ich vergleiche digital und analog. Da wird nicht viel rauskommen. Ja, es wird immer mal durch verschiedene Verzerrungen wahrscheinlich einen moderaten Effekt geben, kleineren Effekt, gar keinen Effekt, weil das Medium an sich ja keinen Unterschied macht, gerade wenn wir über solche Meta-Analysen sprechen. Ich muss mir also überlegen, was ist eigentlich meine Intervention? Und das sagen die Autoren ja eigentlich auch sehr gut. Na, was ist die Intervention? Ist die Intervention pädagogisch, didaktisch? Also verändert sich da was? Also OER, und das wissen wir eigentlich auch, und das wäre mir nochmal wichtig zu betonen, OER hat immer eine, oder auch OEP, hat immer eine ermöglichende Funktion. Ja, es ist immer ein Vehikel, das ich nutzen kann, um ein spezifisches Bildungsanliegen zu erreichen. Es ist aber nicht so, dass OER per se irgendwas bewirken. Und das gilt halt für alle Interventionen, die wir diesbezüglich machen. Ne? Also ich werde damit an sich nichts erreichen und ich glaube, das würden jetzt alle Praktiker hier, die den Podcast hören, auch bestätigen. Klar, ich muss mir eben überlegen, was will ich damit machen? Was ist ein Bildungsanliegen? Und wenn ich das berücksichtige, dann kann ich eben das gesamte Potenzial von OER nutzen. Wenn ich aber eigentlich nur sage, ich möchte den Kurs, den ich jetzt schon 20 Jahre gemacht habe, jetzt eigentlich nur mit einer öffentlichen oder OER-Lizenz versehen, wird da kein Effekt bei rauskommen. So, und jetzt du, Magda, kannst du mich ergänzen.
Ja, ne, also ich glaube, was für die Forschung eben tatsächlich interessant sein könnte, also zum Beispiel, was ich interessant finde, inwiefern so ein Bildungssystem einen Einfluss auf die Effekte von OER halt eben hat, ne? Was für Unterschiede diesbezüglich zum Beispiel zwischen Deutschland und USA oder Nordamerika, ne, im Bildungssystem gibt es, die die Menge an produzierten OER irgendwie bewirken, ja. In den USA oder Nordamerika scheint es, ne, es geht ganz viel um diese interaktiven Textbücher. Ich gehe davon aus, solche quantitativen Studien könnte man in Deutschland aktuell gar nicht durchführen, weil wir erstens nicht so viele interaktive Textbücher haben oder sonstige, ne, Materialien, wo man quantitativen Vergleich durchführen könnte. Und wie gesagt, ne, also so ein Bildungssystem-Vergleich wäre, denke ich, spannend. Und das Zweite, das klingt ja jetzt schon die ganze Zeit im Prinzip durch, und Daniel hat das ja wunderbar formuliert mit OER ermöglichen. Ja, das, ne, ist auf jeden Fall etwas, die ermöglichen Kollaboration, Partizipation. Und man könnte sich überlegen, zumindest eine qualitative Studie zu fahren, sind OER, die kollaborativ von mehreren Lehrenden erstellt wurden oder hochschulübergreifend, wie das zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen mit einem sehr großen Projekt namens OER Content praktiziert wurde und wird, dass sich da hochschulübergreifend eben Lehrende zusammentun und in einem Fach Lehrmaterialien erstellen. Sind diese Materialien qualitativ besser, weil da mehr FachexpertInnen sozusagen ihr Wissen investieren? Oder ist es halt das halt nicht? Ne? Also da geht es halt um die Erforschung eben dessen, was OER ermöglichen, nämlich Partizipation und Kollaboration.
Ja, wir brauchen da sicherlich mehr Zusammenarbeit auch mit der Bildungspraxis. Ne? Das ist, glaube ich, schon wichtig, also was du gesagt hast, Magda. Ne? Wir müssen schon auch da stärker mit den Akteuren zusammenarbeiten. Und klar, auch das ist jetzt eine Verzerrung, weil ich jetzt eher ein qualitativer oder Mixed-Method-Forscher bin. Das denke ich auch. Also wir müssen da einfach mehr schauen, gerade weil OER, also nicht nur in Deutschland, ja eben auch stark von so einer Gemeinschaft, so einer OER-Gemeinschaft getragen wird. Ne? Und viel, was wir eben an der wissenschaftlichen Oberfläche beobachten, ist nicht das, was eben unter dem Eisberg vielleicht noch da passiert. Ne? Und ich glaube, Magda, du hast da vielleicht einen besseren Einblick, gerade da im OKNRW und so, da passiert halt einfach unglaublich viel, das können wir jetzt empirisch aber gar nicht unbedingt messen. Ne? Und da müssen wir dann eben nicht hoch auf die Meta-Analyse, sondern ich würde sagen, wir müssen einfach nochmal runter, dann eben auf die Ebene der Lehrenden und Lernenden, und da müssen wir eben schauen. Ne? Also das sind auch mehr vielleicht so Action Research, heißt das ja im Englischen, ne? Also mehr solche Ansätze, wo wir auch mal in die Praxis gehen und gucken, was verändert sich denn da eigentlich? Ne? Also wenn Lehrende jetzt OER nutzen, dann verändert sich vielleicht deren Haltung, oder warum nutzen sie OER, warum nutzen andere kein OER, also Anreizsysteme, also all solche Fragen, die sind im Grunde genommen unglaublich spannend. Das heißt jetzt nicht, dass man keine Meta-Analysen mehr machen muss, sondern man muss aber eben in ganz viele unterschiedliche Richtungen da auch gucken.
Genau, auf jeden Fall. Ne? Und was mir jetzt gerade noch so in den Sinn gekommen ist, interessanter Forschungsbereich wäre noch, wenn, ne, weil ich jetzt nur mal im Hochschulbereich halt tätig bin, wie entwickelt sich insgesamt Hochschulbildung, wenn eben mehr OER im Sinne von Kollaboration und Partizipation erstellt werden. Ne? Also weg von diesem rein lizenztechnischen Aspekt hin zu diesem Ermöglichungsaspekt. Welchen Einfluss hat das insgesamt auf die Entwicklung der Hochschulbildung? Das könnte man auch das Gleiche halt in anderen Bildungsbereichen auch ebenso als Fragestellung formulieren. Ne? Und ja, auch da sind andere Arten von Studien nötig. Wichtig ist aber die Vielfalt, ne, der Zugänge. Das muss man, ne, halt aber auch so sagen. Ne? Eine Meta-Analyse hat natürlich ihre Daseinsberechtigung, aber alle anderen Zugangsarten zur Forschung selbstverständlich auch. Das muss ja immer der Fragestellung angepasst sein und der Verfügbarkeit der Daten.
Ja, da habt ihr ja einen ganzen bunten Strauß an Anschlussideen aufgemacht. Und was ich jetzt mal so festgehalten habe, ist dieser Aspekt der Ermöglichung, dass OER und OEP so einen ermöglichenden Charakter haben und Voraussetzungen schaffen für mehr auf verschiedener Ebene, Kollaboration, didaktische Ideen, auch organisationale Sachen. Und dass es dann auf die jeweiligen Bedingungen der Umsetzung und Anwendung eher ankommt. Und vielleicht kann man das auch so zusammenfassen, dass die Studie das nochmal aufgezeigt hat und vielleicht auch, wie Daniel dann nochmal explizit darauf hingewiesen hat, so zwischen den Zeilen sagt, mit den Medien vergleichen können wir vielleicht demnächst mal aufhören und uns die genaueren Bedingungen anschauen. Und das ist, denke ich, auch wirklich eine Leistung oder den Beitrag, den die Studie geleistet hat, den man so erstmal anerkennen muss und festhalten kann. Und ja, ich finde, das war total interessant. Wir haben unheimlich viel gefunden in dieser Studie und andiskutiert. Fällt euch noch was ein, was wir noch hervorheben sollten, was für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch interessant sein könnte zum Abschluss?
Sich nicht von wissenschaftlichen Artikeln oder Duktus abschrecken lassen. Ich glaube, so, das wäre vielleicht auch meine Botschaft. Ich hoffe, dass wir diese Studie hier verständlich rüberbringen konnten. Und ja, dass es sich lohnt, auch wenn man jetzt nicht wissenschaftlich unterwegs ist, in solche Studien, wenn man sich für bestimmte Themen interessiert, auch mal reinzuschauen. Und wie gesagt, ich persönlich kann nochmal die Studie von Choi and Carpenter empfehlen.
Ja, also ich finde es immer interessant, aber das ist auch so eines meiner Forschungsthemen, also die Zusammenarbeit von Bildungspraxis und Bildungsforschung, das liegt mir immer sehr am Herzen und ich glaube, das ist gerade auch für den Bereich OER wichtig. Man kann halt hier teilweise eben dann leider beobachten, dass Bildungsforschung und Bildungspraxis relativ unabhängig voneinander funktionieren, ja, also die Meta-Analyse, was die dann direkt für eine Praxisrelevanz hat, das kann man dann sicherlich diskutieren und das ist dann für die OER-Gemeinschaft oder Community vielleicht dann auch eher enttäuschend. Nichtsdestotrotz sind solche Studien wichtig. Ich denke auch, dass das eben zeigt, wie weit wir jetzt mit OER schon gekommen sind. Denn wenn man so Meta-Analysen machen kann, das setzt eben auch schon einiges voraus, was da in den letzten Jahren oder Jahrzehnten passiert ist. Und ich finde das ganz wichtig und ich glaube auch, dass die Aktivität hier in der OER-Community dazu beiträgt, dass eben so der Fundus, aus dem wir dann als Forscher auch schöpfen können, dass sich der unglaublich verbreitert hat, ne? Indem wir eben in Deutschland eine Vielzahl von verschiedenen Aktivitäten, Forschungslinien, Förderlinien, also BMBF oder eben OER-Content oder so haben, die sowas eben auch möglich machen. Und da, glaube ich, können wir in den nächsten Jahren auch noch viel mehr erwarten und ich würde halt dafür plädieren oder ich würde mir wünschen, dass es da eben noch mehr Austausch zwischen Forschung und Praxis eben gibt. Ne? Das fände ich wichtig, weil davon können, glaube ich, beide Seiten auch enorm profitieren.
Ja, ich hoffe mal, wir haben dazu einen Beitrag geleistet mit der Podcast-Folge heute zu diesem Austausch und wenn euch da draußen noch was einfällt zu dem Thema, lasst uns gerne einen Kommentar da über die einschlägigen Plattformen oder schreibt uns eine Mail. Wir leiten es natürlich auch gerne weiter an Magda und Daniel. Und hat uns gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und es hat mich persönlich natürlich auch sehr gefreut, dass ihr beiden da wart. Das hat großen Spaß gemacht. Danke, dass ihr da wart.
Das Kompliment kann ich so geben. Vielen Dank, Johannes. Vielen Dank, Magda. Bis zum nächsten Mal.
Gleichfalls. Vielen Dank.